Ich möchte jetzt weiter gehen mit der Predigtreihe über das Thema Geld. Heute ist das Teil 2, wo es speziell um den Reichtum geht. Reicher und Armer, wer ist von Gott gesegnet? Wir haben eben in einem Lied gehört, einen Satz, den hat die Zoe uns vorgesungen. Da stand, oder sie hat es so gesungen: Aller Reichtum ist wie Sand gegen die Schönheit, die ich fand. Das hat mich eben wirklich umgehauen, weil das so, ja, so gewaltig ist, ja. Dieser ganze Reichtum, sag ich mal, egal wie reich der Mensch sein mag, ich weiß jetzt nicht, wer momentan auf dieser Welt der reichste Mensch ist, der hat wahrscheinlich mehrere Milliarden, aber gegen den Reichtum, den der Herr Jesus hat, gegen seine Schönheit, ist das alles sehr, sehr lächerlich. Und schöner kann man es eigentlich nicht ausdrücken, wie eben in diesem Lied: Aller Reichtum ist wie Sand gegen die Schönheit, die ich fand. Und das kann sein, dass du vielleicht gar nicht so reich bist, aber wenn du Jesus hast, dann bist du der reichste Mensch auf Gottes Erdboden. Denn in ihm haben wir wirklich alles. Das wird mir immer größer und auch in der Vorbereitung für dieses Thema ist mir das so groß geworden. Ich möchte am Anfang einen Vers lesen, der steht in Sprüche 22, Vers 2. Reiche und Arme begegnen sich. Der sie alle gemacht hat, ist der Herr. Ja, so ist es auf dieser Welt. Arme und Reiche begegnen sich. Schon zur Zeit des Herrn Jesus war das so. Der Herr sagte selbst, ihr werdet immer auch Arme haben unter euch. Es waren auch zur Zeit Jesu reiche Leute da. Und da wird sich nichts ändern, bis der Herr wiederkommt. Das wird immer so sein. Zumindest auf dieser Erde. Später einmal in der Ewigkeit wird es anders sein. Aber das ist einfach, oder das sind Feststellungen, die wir auch alle erleben. Grundsätzlich möchte ich am Anfang mal etwas über Reichtum sagen. Es gibt ja manche Leute, die sagen auch, also grundsätzlich ist Reichtum von der Sache her schon böse. Und ein Kind Gottes oder ein gläubiger Mensch, der darf auch nicht reich sein. Sowas habe ich alles schon gehört. Und da müssen wir sagen, das stimmt so nicht. Wir lesen zum Beispiel, dass Abraham, der Vater des Glaubens, sehr reich war. In 1. Mose Kapitel 13, Vers 2 steht: Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Also der hatte wirklich großen Reichtum. Man würde ihn heute wahrscheinlich, wenn das Finanzielle so gegengestellt würde, dann würde er wahrscheinlich so zu den reichsten Leuten mitgehören. Wie auch ein Hiob, der war auch nicht gerade arm. Das war ein sehr wohlhabender Mann und auch Abraham war sehr, sehr wohlhabend. Und Gott hat an keiner Stelle gegenüber Abraham gesagt, dass er das nicht gut findet. Abraham ist aber mit seinem Reichtum auch gut umgegangen. Ja? Also Gott hat an keiner Stelle irgendwann mal zu Abraham gesagt: Mir gefällt nicht, dass du so viel Geld hast. Also Abraham war ein sehr reicher Mann. Dann gab es auch andere Leute, die sehr reich waren. Ein Josef war damals der zweithöchste neben Pharao. War auch sehr reich. Salomo, ne, war ja unglaublich reich. Ein David und viele andere waren sehr vermögend. Wir lesen im 1. König Kapitel 10, 27 etwas über Salomo. Und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich. Und die Zedern machte er an Menge den Maulbeerfeigenbaum gleich, die in der Niederung wachsen. Zur Zeit des König Salomos, da lesen wir, dass das Silber wie Steine war, also ein unglaublicher Reichtum. Und auch dort lesen wir nicht, dass der Herr sagt, und weil ihr jetzt so reich geworden seid, muss ich jetzt euch züchtigen oder wie auch immer. Grundsätzlich war es einfach so, ein unglaublicher Reichtum auch dort unter dem König Salomo. Und im Lukas-Evangelium neutestamentlich, in Kapitel 19, Vers 2, da steht: Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und der war ein Oberzöllner und war sehr reich. Also das gab auch dort reiche Leute. Wir wissen später aus Lukas 19, der Reichtum, der war nicht so ganz richtig erworben. Also der hat für die Römer dort Zoll eingenommen und hat immer wieder etwas dazugetan. Und die Zöllner waren damals eben halt bekannt, dass sie vieles auch in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Und das können wir auch bei Zachäus nachlesen. Er hat dann Buße getan, da komme ich nachher nochmal drauf, wie wir umgehen, wenn wir falschen Gewinn haben. Aber er war ein reicher Mann, ja. Josef von Arimathäa war auch ein sehr reicher Mann, der hatte denn den Herrn Jesus seine Gruft zur Verfügung gestellt. Und wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass der Herr dann eben halt gesagt hat, also nee, das war nicht gut, dass der reich ist. Also wir lesen, ob alttestamentlich oder neutestamentlich, es waren dort auch die Lydia, eine Purpurhändlerin, die sehr vermögend war. Ja. Die haben damals schon auch viel Geld verdient. Aber auch sie kriegt keine Rüge, weil sie jetzt reich ist. Also das mal ganz grundsätzlich. Also Reichtum ist alt. Im Alten Testament haben dort Leute, auch gläubige Leute, Reichtum gehabt. Im Neuen Testament wissen wir eben halt auch, Josef von Arimathäa, eine Lydia, die sehr wohlhabend waren und auch andere Leute. Und sie haben mit ihrem Reichtum den Herrn gedient. Also grundsätzlich ist Reichtum nichts Böses, genauso wie Geld nichts Böses an sich ist. Nur was wir daraus machen und wie wir das Ganze behandeln, ja, was ich aus dem Reichtum mache, wie ich mit dem Reichtum umgehe, wie ich ihn erworben habe und all die Dinge, da komme ich nachher drauf. Aber grundsätzlich hat der Herr da nichts einzuwenden. Aber, und das ist wichtig, die Bibel ist nüchtern genug, weil sie weiß, durch die Sünde sind wir alle in der Gefahr, mit Geld oder mit Reichtum, mit viele Güter, die der Herr uns anvertraut, nicht richtig umzugehen. Und deswegen gibt es mehrere Bibelstellen, die uns auch zeigen, die Gefahren, die passieren können, wenn wir nicht aufpassen. Die Gefahren des Reichtums. Eine große Gefahr ist, dass man Gott vergisst. Im 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 11 bis 14, da steht, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechte und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Das war schon damals die Gefahr und das ist heute die Gefahr, dass man durch Reichtum vielleicht ein Stück weit glaubt, man braucht ja den Herrn gar nicht. Ja? Und wenn man sehr viel Geld hat, dann kann man zumindest in dieser Welt ja sich auch sehr viel leisten. Und da birgt sich immer die Gefahr, dass man glaubt, man kann alles sich dann eben halt leisten. Aber das merken auch die Reichsten auf dieser Erde. Das haben wir beim letzten Mal schon behandelt. Man kann vieles sich leisten mit Geld, aber nicht alles. Man kann zum Beispiel sich nicht wahre Freunde bekommen. Eine gute Ehe kann man auch nicht kaufen und den Segen Gottes schon gar nicht. Und sicherlich auch nicht bis ins Letzte die Gesundheit. Man kann sicherlich durch Geld, eben das habe ich auch beim letzten Mal behandelt, hat man sicherlich einen größeren Einfluss. Man kann vielleicht bessere Ärzte aufsuchen, bessere Methoden, bessere Medikamente, aber auch nur begrenzt. Auch die Reichsten dieser Welt. Stephen Hawking war auch ein sehr vermögender Mann, konnte aber seine schlimme Krankheit ALS, die fürchterlich ist, die Krankheit, konnte er letztendlich auch nicht sich gesund kaufen. Da sind die Grenzen. Ja. Also, das ist immer eine Gefahr. Vielleicht ist es auch schon in deinem Leben so gewesen, als du finanziell ein bisschen besser dastehst, dass dann die Gefahr ist, dass man dann einfach ein Stück weit nicht mehr so abhängig ist vom Herrn, weil man sich so auf sein Geld so ein bisschen so ein Ruhekissen hat und glaubt, na ja, mir kann nichts passieren. Und ist noch eine Gefahr, des Reichtums ist die Macht der Gier. Ja, in Sprüche 30, Vers 15. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Und das ist so auch mit Geld. Jemand hat mal gesagt, Geld ist wie Salzwasser. Je mehr ich trinke, desto durstiger werde ich. Und das sieht man auch. Manche Leute, die kriegen den Hals einfach nicht voll. Die haben schon so viel Geld und müssen immer mehr, immer mehr. Und das ist die Gefahr, die Geld auch hat, dass man immer mehr scheffeln möchte. Davor warnt die Bibel. In Markus Kapitel 4, Vers 19, wo der Herr dieses Gleichnis gibt, von dem Wort, das ausgesät wird, da steht, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Wie viele Menschen kommen, auch Christen, kommen nicht weiter, weil sie an dem Punkt sind, dass sie immer mehr sich danach sehen, noch mehr zu scheffeln. Und wie manch einer bekehrt sich erst gar nicht, weil er weiß, wenn ich mich jetzt bekehre, dann muss ich ja meine Steuern richtig machen, dann muss ich gegenüber dem Staat korrekt handeln, dann muss ich mich von bestimmten Geschäftsmethoden trennen, und das mache ich dann nicht. Dann schieben die meistens Gründe voran, ja, ich bekehre mich noch nicht, ich bin noch nicht so weit. In Wirklichkeit ist es ist nicht, dass er nicht so weit ist, die Person, sondern diese Person ist nicht bereit, vom hohen Ross runterzukommen und sich dem Herrn zu übergeben, weil er weiß, wenn ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, dann kann ich nicht mehr meine Tricksereien und Betrügereien machen. Das ist ein ganz großer Grund, warum viele sich nicht bekehren, weil sie genau wissen, okay, wenn ich mich bekehre, wenn ich mit Jesus Christus lebe, dann muss ich auch korrekt mein Leben durchziehen. Und da sind viele nicht bereit, diesen Preis zu zahlen und schieben dann irgendwelche Argumente vor, ja, ich bin noch nicht angesprochen, ich bin noch nicht so weit. Da kann ich Lieder von singen, da habe ich genügend Leute kennengelernt. Das ist eine ganz große Gefahr vom Geld. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16 und 17, da steht, denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Lust des Fleisches, ja, Lust der Augen, Hochmut des Lebens, das merkt man, also in der High Society ist das oft so, hast du was, bist du was, ne? Und jeder will glänzen, noch ein größeres Kleid, noch ein besserer Modedesigner und noch einen drauflegen und das Auto muss jetzt auch noch nochmal neue Felgen haben und vielleicht noch Diamantenstaub auf der Motorhaube. Man muss auffallen, man muss immer einen drauflegen, ja. Wenn man den roten Teppich sieht bei der Oscarverleihung, jeder will den anderen übertrümpfen und noch eine Goldkette mehr um den Hals und was weiß ich nicht alles. Das ist leider eine Sache, die wir oft sehen, auch in dieser Welt. Die Macht der Gier. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 6 bis 11 lese ich nochmal. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Man sagt sprichwörtlich auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja? Wir werden nichts mitnehmen, außer unsere unvergebene Schuld. Die nehmen wir mit vor dem Thron Gottes. Aber ansonsten der Reichtum, du wärst die tollsten Uhren, die tollsten Autos, dein tollstes Haus, die tollsten Klamotten, das bleibt alles hier, das werden eines Tages die Motten fressen. Du nimmst davon nichts mit. Das sagt die Bibel. Und dann ist etwas Wichtiges, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und wenn wir das alle umsetzen würden, dann würden wir viel weniger Sorge haben. Wir haben alle genügend Nahrung und haben alle genügend Kleidung. Und die Bibel sagt, das langt. Alles andere ist Luxus, ja. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir das beste, coolste Auto haben. Er hat uns auch nicht versprochen, dass wir die besten Klamotten haben. Wenn wir uns das leisten können, kein Problem. Wenn das korrekt alles verdient ist, überhaupt kein Problem. Aber unser Problem ist oft, wir machen uns Sorgen, weil wir mehr haben wollen, als wir brauchen. Das ist unsere größte Sorge. Wir machen uns über Dinge Sorge, die wir gar nicht benötigen. Ja. Das, was wir zum Leben brauchen, das wird der Herr uns immer geben. Und dann sagt der Paulus, in Vers 9, 1. Timotheus 6, 9, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und Untergang versenken. Und da können wir ja Bücher drüber schreiben. Die ganzen Mafia- und Gangsterfilme sind ja, die ganzen Klassiker, darauf nur aufgebaut. Und so ist das Leben, ja. Man geht dann völlig falsche Kompromisse, man wird ruchlos. Leute werden abgeknallt wie Vieh, nur um an Geld zu kommen, ja. Man ist bereit, einen Preis zu zahlen, der ist schon teuflisch und satanisch. Da werden Menschen umgebracht wegen ein paar hundert Euro. Unglaublich, was passiert bei der Gier des Menschen. Und in dem Zusammenhang sagt dann eben halt auch Paulus, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Also da steht nicht die Wurzel allen Übels, das legen einige so aus, ist das Geld. Das steht da nicht. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel des Übels. Geld brauchen wir alle, aber wir sollen das nicht lieben. Nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Da kann ich Bücher drüber schreiben. Ich habe so viele Gläubige erlebt, die haben einen guten Start mit Jesus gemacht und haben sich dann wieder einfangen lassen, wollten dann mit Gewalt etwas anschaffen, immer mehr da sein, mehr Schein als sein. Und die haben dann falsche Freunde genommen, haben krumme Geschäfte gemacht und sind dann irgendwann im Knast gewesen. Und da haben sie dann unter Tränen Buße getan und haben auch gemerkt, was habe ich hier nur gemacht. Ja, das ist so wörtlich, wie es hier steht im Leben dann auch, wie es eintrifft. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Und das kann ich nur unterstreichen. Fliehe diese Dinge. Das ist das, was die Bibel sagt zu der Gier. Und da müssen wir wirklich auch alle aufpassen, diese Macht der Gier. Im 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 6 bis 10, da steht etwas. Oder 6 und 10. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Hier Warnung vor sündiger Lust, damals als dort Israel in der Wüste war. Und dann kamen die Leute und sagten, ach, das war doch viel schöner in Ägypten, Knoblauch und das leckere Essen und hier immer dieses Manna, immer diese Wachteln, das nervt uns langsam. Ja. Und dann wollten sie mehr haben und haben sich gesehnt nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und das hat Israel fast das Genick gebrochen in dieser Wüste. Und das ist leider auch bei uns Christen etwas, wo wir aufpassen müssen. Und dann in 1. Korinther 10, Vers 10, da steht ein wichtiger Satz, murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Ja, Israel fing dann an zu murren und wir wissen, dass dann die Schlangen kamen und Israel gebissen haben und dann wurde eine eherne Schlange gemacht und wer darauf guckte, der wurde geheilt von dem Biss der Schlange. Und die Bibel sagt, passt auf, murrt nicht. Und wisst ihr, Geschwister, wir sind alle sehr stark am Murren. Auch wir Christen. Uns geht es eigentlich so weit gut. Und trotzdem wollen wir immer mehr haben, wie wir eigentlich benötigen. Und wir murren auch sehr oft. Und die Bibel sagt, tu es nicht. In Sprüche 28,20 steht, ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Wisst ihr, und das ist eine ganz große Gefahr, das schnelle Geld. Ja, das schnelle Geld ist auch schnell weg. Mein Vater hat damals immer gesagt, unehrliches Geld brennt wie Feuer in der Tasche. Und da hat er recht gehabt. Ja, das haben wir sicherlich alle schon erlebt, ob wir die Steuer ein Stück weit hinters Licht geführt haben. Das Geld, was wir denn da bekommen haben, da haben wir sicherlich gemerkt, dass wir nicht den großen Segen davon hatten. Oder wenn man eben halt Geld vielleicht gefunden hat, wo man wusste, Mensch, vor mir ist der hat das gerade verloren und wir haben es in die Tasche gesteckt. Da hat man dann auch sicherlich keinen Segen von gehabt. Oder wenn man vielleicht auch geklaut hat oder andere Leute betrogen hat, Leute dort hinters Licht geführt hat. Da haben wir sicherlich alle schon die Erfahrung gemacht, auf dieses Geld, das ist Blutgeld, da liegt kein Segen drauf. Dann steht in Sprüche 23, Vers 4 noch etwas, mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Ja, das ist kein gutes Motto, das zum Lebensziel zu machen, möglichst ganz viel Geld zu haben. Da sind die Gefahren so groß, dass man ganz viel falsche Kompromisse macht. Ja, und dann vielleicht noch eine wichtige Bibelstelle in Lukas Evangelium Kapitel 18, Verse 18 bis 27. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes kommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es sprachen aber die, es hörten, wer kann denn errettet werden? Er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Hier kommt einer, der hatte viel Geld, hat eine gute Frage gestellt und dann sagt der Herr, merkt er, dass der Reichtum sein Problem war. Der Mann hat, der war gebunden am Geld. Es ist jetzt nicht so, dass man Lukas 18 nimmt und sagt, alle Reichen müssen so handeln. Das steht nicht in der Bibel. Aber bei diesem Mann war das Geld sein Hindernis. Und das hat er letztendlich auch bestätigt durch seine Aussage, dass er da eben, er hatte viel Geld. Als er das hörte, wurde er betrübt, denn er war sehr reich. Und dann lesen wir nichts mehr von diesem Mann. Ja. Und dann sagt der Herr eben halt, wie schwer ist es, dass Reiche in das Reich Gottes kommen. Es ist wirklich nicht so einfach, weil das Geld kann oft ein großes Hindernis sein. Noch eine Gefahr des Reichtums ist, dass man unrechte Dinge tut. Zum Beispiel ist die Gefahr, dass man Wucher treibt. Ne? Gerade so auch reiche Leute, die dann viel Geld haben, die Aktien oder in Bankgeschäften drinne sind, die dann immer mehr haben wollen auf Kosten der Kleinen. Im 2. Mose 22, Vers 24, da steht, falls du einen aus deinem Volk, dem Elenden bei dir, Geld leist, dann sei gegen ihn nicht wie ein Gläubiger, ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen. Also der Herr wusste davon, dass die Gefahr ist, dass man sich gegenseitig ausbeutet, und das wollte Gott vermeiden. Also die Gebote, die der Herr in der Tora auch dem Volk Israel gegeben hat, es wäre toll, wenn wir das auch mal umsetzen würden in unserem Leben, dann würde viel besser, also vieles viel menschlicher sein auf dieser Erde. Der Herr meint, hat hier deutlich angekündigt auch, nutzt das praktisch nicht aus, ja? Nutzt das einfach nicht aus, dass ihr ständig immer dort noch mehr ausbeutet. In 3. Mose Kapitel 25, Vers 37 steht, dein Geld sollst du nicht gegen Zins geben und deine Nahrungsmittel sollst du nicht gegen Aufschlag geben. Also hier war auch so, dass der Befehl, tut den anderen nicht ausbeuten. Natürlich dürfen wir einen gewissen Gewinn machen. Das im Gesamtkontext der Bibel ist das klar. Auch ein Geschäftsmann muss kalkulieren. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das oft ins Maßlose, ja? Und auch gerade was die Banken angeht, wie viele Leute sind da bankrott gegangen, was für ein Wucher dort gemacht wird, unglaublich. Das ganze Wirtschaftssystem, ja, das ist eigentlich nur aufgebaut, um den Leuten einfach dann das Letzte noch, das Letzte wirklich dann rauszuziehen aus der Tasche. Das sind einfach Dinge, da möchte die Bibel auch vor warnen und warnt und sagt, seid hier nicht so. Und dann gibt es eben halt auch Dinge bei Reichtum, wenn Geld im Spiel ist, dann ist oft auch die Gefahr, dass man andere hinters Licht führt, dass man betrügt, dass man falsche Angaben macht und falsche Aussagen macht. Wir lesen zum Beispiel in Richter Kapitel 16, Vers 5 und Vers 18 etwas. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn und sieh, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Die Delilah und Samson. Die Delilah war geldliebend und das haben die Obersten gesehen. Und fast jeder Mensch ist bei einer bestimmten Summe bestechlich. Ja? Das sehen wir in der ganzen Menschheitsgeschichte. Auch die größten, reinsten Leute sind dann irgendwann gekippt bei einer bestimmten Summe von Geld. Geld hat eine unglaubliche Macht. Und wenn du der Meinung bist, bei dir nicht, dann bist du gerade in der Gefahr zu fallen. Ja, also Geld hat eine unglaubliche Macht. Und hier die Delilah, die fängt dann einfach an in Vers 15, Kapitel 16, Vers 15, Richter. Da sagte sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich hab dich lieb, wo du doch dein Herz nicht mit mir ist. Dreimal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht vertraut, wodurch du deine große Kraft hast. Also sie führt ihn ständig hinters Licht. Der Simson ist von der Liebe so blind, dass er da reinfällt. Und sie hat eigentlich nur ein Ziel, ihn zu Fall zu bringen. Und dann Vers 18, da steht, und als Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz anvertraut hatte, sandte sie ihn hin und rief die Fürsten der Philister und ließ ihn sagen, diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr rauf und in ihre Hand brachten sie das Geld mit. Ah, das war es eben halt. Mit diesem Geld haben sie Delilah gekauft und wie viel ist bestochen worden mit Geld, ja? Wie viel Ungerechtigkeit, wie viel Lügen in Gerichtsverhandlungen, wie viele Leute, die einen Mord begangen haben oder Leute hinter abgezogen haben dann mit Geld Richter bestochen, Staatsanwälte bestochen. Ja, die Mafia, wie viel ist da Bestechungsgeld unterwegs, dass Leute plötzlich ganz andere Dinge reden, alles verdrehen, nur um Geld wegen, ja. Das ist eine Sünde, die schreit zum Himmel seit Jahrtausenden, seitdem es den Menschen gibt. Matthäus 28, 11 bis 15. Und während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in der Stadt und verkündigten den Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass er ohne Sorge sei. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden war. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Also auch dort Bestechung. Ja, die Bibel ist voll. Die Bibel ist so ehrlich, dass sie uns zeigt, wie es losgeht. Da waren schon auch immer nur Bestechungs, Zeremonien ohne Ende. Ja, das hat sich nicht geändert. Das ist nichts Neues. Wir müssen nicht denken, das ist jetzt eine Erfindung der Mafia. Das gab schon viel früher, ne, dass man eben halt versucht hat, mit Geld Leute zu bestechen. Und wenn man eben halt viel Geld hat, dann hat man natürlich auch die Macht, viel Geld auszusetzen. Und ja, da sind dann Leute wirklich bereit, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch eigentlich nicht machen würde. Und eben halt auch das Tricksen. In Jeremia Kapitel 5, 27 steht, wie ein Käfig voll Vögel, so sind ihre Häuser voll Betrug. Darum sind sie groß und reich geworden. Lasst euch nicht blenden von manchen Reichtum, der äußerlich ist. Wenn man hinter die Kulissen schaut, ist es sehr oft Blutgeld. Ob es in der Welt ist oder wo auch immer, ja. Viele Menschen haben sich einen großen Reichtum angehäuft. Wenn der korrekt ist, ist dagegen nichts einzuwenden. Aber bei vielen ist der Reichtum auf Betrug aufgebaut. Man hat Leute geknechtet, man hat Leute ausgebeutet, man hat produziert, was man heute auch in der Marktwirtschaft macht. Man lässt produzieren in dritte Weltländer, Kinderarbeit. Leute werden unter fürchterlichen Bezahlungen dort angehalten zu knechten. Da arbeiten Leute für 2 Euro, wollte ich schon sagen, 20 Stunden und müssen da mit Chemikalien arbeiten. Wenn man in Indien guckt, da sieht man manche Fabriken, wo große Konzerne herstellen lassen. Die Leute verrecken elendig an schlimmsten Krankheiten, die man gar nicht kennt, weil man hauptsächlich eben halt bleicht und Dinge herstellt, noch billiger zu machen. Und das weiß man alles. Und ja, obwohl das die ganze Welt weiß, wird zwar einiges getan, aber eigentlich nicht so, wie es sein muss. Und das ist dann eben halt oft leider die Kehrseite des Ganzen. Und in Sprüche Kapitel 13, Vers 7, da steht auch etwas. Und zwar, da ist einer, der sich reich stellt und hat gar nichts, und einer, der sich arm stellt und hat doch viel Besitz. Das gibt es eben halt auch, ja. Dass Leute sagen, ich habe gar kein Geld und so. Und in Wirklichkeit, irgendwann stirbt er und dann kommt raus, der hat ein paar Millionen gehabt. Ne? Weil er vielleicht immer Angst hatte, etwas abzugeben. Es ist fürchterlich, welche Sachen es alles gibt. Also man trickst. Also da ist sehr viel Lug und Betrug bei. Und Reichtum, das ist die große Gefahr eben halt auch. Sagt die Bibel, der Herr Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 17 etwas Interessantes. Weil du sagst, ich bin reich. Und ich bin reich geworden und ich brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ja? Also die Reichtum kann wirklich unrealistisch machen. Man denkt, man ist reich in allem. Ja? Nee, sagt Jesus, du bist arm. Laodicea war finanziell eine reiche Gemeinde, geistlich total arm, unterernährt hoch 1000. Ja? Und so kann Reichtum blind machen, dass man denkt, was wollt ihr denn? Ich kann mir doch alles leisten. Ja? Braucht nur eine große Inflation zu kommen und das Geld ist nichts mehr wert. Das hatten wir ja auch schon auf dieser Erde und dann ist alles zusammengebrochen. Und plötzlich haben die Leute wieder die Kirchen besucht und haben den Glauben an Gott gefunden. Ja? Manchmal muss Gott sowas auch zulassen, dass die Leute wieder auf den Boden der Realität kommen. Sprüche 23, Vers 5 steht auch was Interessantes. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da auf den Reichtum. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Ja. Der kann so schnell kommen, gehen, wie er gekommen ist, Reichtum. Ja. Ich kenne Leute auch, die haben von heute auf morgen so Neureiche, sind dann durchgedreht. Ich habe einen Mann gekannt, der hat plötzlich, also wenn man ihn gesehen hatte, dachte man ein Obdachloser und irgendwann hat er von seinem Opa 4 Firmen geerbt bekommen. Ich weiß nicht, ich habe so gehört, sollen ungefähr so 6-7 Millionen gewesen sein. Die hat er innerhalb von 2 Jahren verbraten. Ja. Der ist nach 2 Jahren wieder Hartz-IV-Empfänger gewesen. Ja, der ist dann völlig durchgedreht, konnte mit dem Geld nicht umgehen und ja, das ist eben halt auch da. Es kann schnell kommen und schnell gehen. Und in Markus 4, Vers 19 möchte ich nochmal lesen, die Gefahr des Reichtums und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Also man wird betrogen. Man wird betrogen durch Reichtum. Das ist die Gefahr zumindest, nicht bei allen, ja? Da komme ich nachher noch drauf zurück. Aber das ist generell das Problem beim Reichtum. Dann noch mal eine wichtige Stelle in Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über eure Drangsale, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet an eure Schlacht, an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Hier wird deutlich, hier haben Leute immer mehr gewonnen und haben die Arbeiter ausgebeutet. Und das findet ja in einer vornehmeren Art und Weise in der Marktwirtschaft ja auch statt. Ne? Das ist ja manchmal in keiner Relation. Da sind Leute, die sich abschuften und die buckeln sich den Rücken krumm und kriegen ein paar Cent. Und die obersten Manager, die machen ein paar Gespräche da und verdienen dann 1-2 Millionen. Ja? Das sind ja unglaubliche Dinge, die passieren. Auch soziale Ungerechtigkeiten. Aber wie gesagt, hier sehen wir auch, dass er uns betrügt. Ja? Dann, es kann auch, Reichtum kann auch wirklich zu einem Sorgengeist werden. In Prediger 5, Vers 9 steht, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. In Vers 11, süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel ist, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen, sagt Salomo. Der muss es wissen. Wahrscheinlich hat er das auch erlebt. Ja? Wenn man denn ganz viel Geld hat, dann hat man plötzlich auch eine hohe Verantwortung. Dann möchte man diesen Standard nicht verlieren. Ja? Dann hat man sich etwas erarbeitet, wo man sagt, nee, also das möchte ich jetzt nicht mehr verlieren. Ich möchte jetzt wirklich diesen Standard auf jeden Fall beibehalten. Und dann kriegt man Angst. Hoffentlich ist meine Wertanlage noch da. Hoffentlich fällt mein Gold nicht. Dann hat man vielleicht Aktien gekauft. Dann macht man sich Sorgen. Oh, hoffentlich ist die Elektrobranche jetzt nicht kaputt. Und die haben, also Reiche haben andere Sorgen. Also ich möchte da nicht tauschen, ja. Und wie weise wäre es, auf die Bibel zu hören? Lass dich doch an denen genügen, was der Herr dir gibt. Essen und trinken und dann ist okay. Der Herr versorgt uns. Und merkt ihr diesen Satz immer wieder, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und es ist nicht die Lösung für alles. Das kann ich jetzt nicht noch alles vorlesen, aber das könnt ihr nachlesen in Prediger Kapitel 5, die Verse 9 bis 19. Und das ist Salomo, der eben halt dort Revue passiert, das Leben, und das deutlich macht. Also das ist nicht alles. Es ist nicht die Lösung für alles. Man kann mit Geld auch nicht alles kaufen. Wie viele Leute waren so arrogant und haben gute Freunde verlassen, die sie vielleicht auch gewarnt haben. Du, pass auf, Paul, du hast jetzt geerbt, aber da sind so viele Leute, so eine Blutsauger, die wollen nur dein Geld. Naja, und dann kommen doch vielleicht ein paar schöne Frauen ins Spiel, die machen dann schöne Augen und dann hat der Paul alles verbraten. Und wie viele Freundschaften sind kaputt gegangen, weil einer plötzlich reich wurde, ja? Da hat er gedacht, ach, ich brauche den nicht mehr, das ist sowieso ein Assi. Der fährt einen alten Golf und sieht aus wie ein Penner. Jetzt meine neuen Freunde haben alle Rolex und sind alle in schicken Anzug, ich brauche diesen Penner nicht mehr. Ja? Und dann irgendwann haben sie alles verbraten und plötzlich wählen sie deine Nummer und kennen dich wieder. Ja? Das ist wie beim verlorenen Sohn nicht anders. Das ist das Motto der Welt. Ja? Sobald dann nichts mehr da ist, sobald die Blutsauger vollgesogen sind und der andere kein Blut mehr hat, dann wird er liegen lassen, wie Dreck. Ja? Das ist oft in der High Society so. Freundschaften, die gibt's da nicht. Ich habe gestern einen Film gesehen, so ein witziger Film, da hat sich jemand als Obdachloser verkleidet und hat eine obdachlose Frau zur Freundin gefunden und plötzlich hat die mitbekommen, dass der Milliardär war und da haben die sich noch gestritten und so und dann hat der Mann einfach gesagt, ich wollte einfach jemanden kennenlernen und zwar nicht wegen meines Geldes. Und das ist die Gefahr der Reichen, ja. Wenn das einmal klar und bewusst ist, dass du viel Geld hast, dann ist die Gefahr eben halt wirklich sehr groß, dass Leute mit dir nur Kontakt haben wollen wegen deiner Brieftasche. Und das ist, also sind nicht zu beneiden. Ich könnte oft weinen über reiche Leute, weil ich mir manchmal so vorstelle, wenn der mal alleine ist und über sein Leben nachdenkt. Der ist ja, jeder Mensch hat ja ein Herz, jeder Mensch, das sagt die Bibel, hat Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wie oft weinen die wahrscheinlich und merken selbst, ich habe keine richtigen Freunde. Ich habe auch ein paar reiche Leute als Freund, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber als Bekannte gehabt, ja. Und die haben mir das manchmal dann erzählt, die wussten, dass ich Christ bin. Und im nüchternen Zustand haben sie immer den Maxen gemacht, einen fetten Bugatti gefahren, die neueste Rolex und die coolsten Anzüge. Und dann haben die mich aber nachts um zwei angerufen, unter Tränen, und haben gesagt, du bist viel reicher als ich. Ich belache dich zwar immer mit deinem Jesus, aber du hast wenigstens einen Freund, ich habe keinen. Wortwörtlich, ja. Und wie manch einer hat mir am Telefon gesagt, Christian, die Gespräche mit dir halten mich ein Leben. Ich wollte mich eigentlich schon dreimal das Leben nehmen. Ja. Da habe ich mir so gedacht, Mann, du arme Seele, wenn du doch Jesus kennen würdest, ja. Also das ist alles andere als die Lösung für alles. Und es ist eine besondere Gefahr der Endzeit. Das lesen wir in, ja, haben wir eben gelesen. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen, steht in Jakobus 5, Vers 3. Und wir alle kennen die Bibelstelle aus 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, wo es um die Endzeit geht, die Verse 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleugner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Das ist die Gefahr der Endzeit, ja. Und auch die Gefahr des Reichtums, dass man dann eben halt wirklich geldliebend ist und nur noch um Geld alles geht, ja. Wie viele Menschen, auch reiche Menschen, sind auch wieder zur Besinnung gekommen, nachdem sie mal in dritten Ländern waren und haben gesehen, dass dort Menschen täglich kämpfen um Leitungswasser, um Wasser, um Trinkwasser, ja, um ganz normales Trinkwasser. Das ist ein Reichtum da in den dritten Ländern oft, in den afrikanischen Ländern auch gerade. Und wie manch einer ist zurückgekommen, hat sein Leben auch völlig auf den Kopf gestellt. Ja. Also, das sind einfach so die Gefahren. Jetzt gibt's einige Tipps. Einige Tipps, wie man auch im Reichtum, so was die Bibel dazu sagt. In Psalm 15, Vers 4 und 5 steht, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. In dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Also die Bibel will damit sagen, sei du vorsichtig, wenn du jetzt eine neue High Society hast. Frag dich mal, was das für eine Freunde sind. Und oft sind es manchmal auch sehr Gottlose, die sich witzig machen über Gott und über Jesus. Und bei vielen Reichen steckt auch viel Spiritismus da drin. Ich kenne viele Leute, die haben sich den Teufel verschrieben, nur damit sie Macht und Geld und Einfluss haben. Ja, das ist in der Musikbranche so, das ist aber auch in der Wirtschaft so. Ich kenne auch Wirtschaftsunternehmen, die regelmäßige Zirkeln machen, wo sie richtig den Satan anbeten und sich mit dem eigenen Blut den Satan verschrieben haben. Ja? Gibt es nicht wenige. Lasst euch da nicht Sand in die Augen streuen von irgendwelchen Aussagen. In Matthäus 22, 21, 22 steht, gebt den Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Da sagt der Herr Jesus uns das Richtige, dass wir korrekt mit unserem Geld umgehen. Wie viele Steuerflüchtige gibt es? Die haben Deutschland auch kaputt gemacht, die dann eben halt auswandern nach Monaco und in anderen Ländern, wo man dann in der Schweiz irgendwie auf Schwarzgeldkonten macht, ja. Das ist alles auf Kosten der Steuerzahler. Das ist alles letztendlich auch auf Kosten des Einzelnen nachher, ja. Aber das interessiert die nicht. Ja, Hauptsache mein Geld geht dann nicht verloren. Und in Römer 13, 1 und 7 steht, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer dem die Steuer, den Zoll dem den Zoll, die Furcht dem die Furcht, die Ehre dem die Ehre gebührt. Ja? Wie viel Betrug allein schon auch beim Zoll, wie viel wird geschmuggelt? Milliarden, ne? Oder auch Steuer. Wie oft wird da gelogen, ja? Also wenn eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes mal die ganzen Steuerbücher geprüft werden von dem Leben auch der Gläubigen, dann wird so manches ans Licht kommen. Ja? Wie manch einer schummelt auch da und sagt, nee, das mache ich jetzt nicht, das gebe ich jetzt so nicht an, nur um vielleicht eine Nachzahlung von 200 Euro mehr zu bekommen. Lass das einfach nach. Ich habe das schon vor Jahren so gemacht, den Rat kann ich euch nur geben. Ich habe einen Steuerberater, den gebe ich mein Lohn, Gehalt von meiner Frau, von mir, Nebenverdienst, alles schicke ich dahin. Und dann rechnet er. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich immer eine schöne Zuzahlung habe. Also ich bekomme kein Geld, ich muss nachzahlen. Ja, ich zahle dann immer nach. Und manchmal bin ich ehrlich, das habe ich auch ganz offen meine Frau, manchmal ärgere ich mich darüber auch, denke ich, guck mal, hier die Ehrlichkeit wird nicht unbedingt belohnt. Ja, aber doch wird sie belohnt. weil der Frieden in meinem Herzen ist. Ich zahle dann lieber einen gewissen Satz alle 3 Monate, aber ich habe Frieden in meinem Herzen, als wenn ich da irgendwie ein paar Euros habe und dann meinen Frieden im Herrn verliere. Dann lieber weniger haben. Und der Herr bringt einen immer wieder durch. Ja, also korrekten Umgang haben, das ist wichtig. Sein Leben auch ordnen, auch vor den Staat, das ist so wichtig. Ich sage das auch bei uns. Viele Christen, auch in unserem Bereich, haben deswegen keinen Segen, weil sie den Staat nicht korrekt behandeln. Ja, weil sie dort auf falsche Kompromisse gehen und auf 2 Hochzeiten tanzen. Ja, wie manch einer kommt in sein Glaubensleben nicht weiter, weil er zum, ich sage es jetzt einfach mal, das ist bei uns, das ist, ich kenne auch Deutsche, die das machen, die lassen sich dann krank schreiben und sagen, ich bin arbeitsunfähig und arbeiten dann schwarz oder was weiß ich. Das sind alles Dinge, die der Herr nicht segnen kann. Und da wird der Herr sich nicht zu stellen. Ja? Viele sehe ich dann und sagen, Mensch, ich weiß nicht, warum es mir nicht so gut geht und so. Und wenn man dann hinter die Kulissen guckt und mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass da vieles nicht aufgeräumt ist. Dann kann der Herr auch nicht segnen. Ja? Und wichtig ist noch ein Tipp, sich der Armen annehmen. In 5. Mose Kapitel 14, die Verse 22, 29 steht, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er wählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder und deine Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen, wenn der Herr dein Gott dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn deinen Gott und freue dich, du und dein Haus. Und den Leviten, der in seinem Toren wohnt, den sollst du nicht verlassen, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jedem Jahr aussondern und ihm in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr dein Gott dich in allem Werk deiner Hände, was du tust, segnest. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir mit unserem Reichtum gerne auch geben. Also Reichtum hat etwas Gutes. Ja, wer viel hat, kann viel geben. Ja, wenn du viel gibst, dann wünsche ich dir, dass du Milliardär wirst. Ja, gib aber dann auch viel. Ich kenne auch viele gläubige Leute, die sind wirklich sehr reich, aber die geben unglaublich viel. Ja, und das ist etwas Schönes. Man kann mit Geld auch etwas richtig Schönes machen. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte 4, die Verse 34, 35, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zuteil, so wie einer Bedürfnis hatte. Das war die Urgemeinde. Da hat der Herr gewaltig wirken können und segnen können. Ja, die haben geteilt. Und hier bei uns, wie sieht das aus? Fangen wir jetzt nicht an, in die Welt zu gucken. Bei uns gibt's Leute, die geht's finanziell ein bisschen besser als andere. Und wenn wir jetzt hören, dass jemand in finanziellen Schwierigkeiten ist, ja, nicht eigenverschuldet. Es gibt auch Leute, da habe ich letztes Mal drüber gesprochen, ja. Die Bibel sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Es gibt auch Leute, die stehlen den Herrn den ganzen lieben Tag, ja. Schlafen bis um 5 Uhr nachmittags und machen nichts. Da habe ich kein Erbarmen, sage ich mal. Das ist Faulheit, das unterstützt Gott nicht. Aber es gibt auch Leute, die unverschuldet in Not reingekommen sind. Und dann sollten wir helfen. Ja? Und wenn wir hören, da ist ein Bruder und eine Schwester, denen geht's momentan oder die geht's momentan finanziell nicht so gut, ja, da muss ich doch nicht erst groß fragen. Dann kann ich doch auch mal hingehen und so ein kleines Kuvert mit ein paar Scheinchen reinschieben und sagen, hier, Bruder, Schwester, hier hast du etwas. Dann ist das ein Segen. Und alles vor dem Herrn prüfen, auch was an Geld rankommt. Das ist eine wichtige Sache, auch beruflich. Ich lese uns das mal vor. In 1. Mose 14, die Verse 22 bis 24. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhrümen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Arnel, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Ja, der König von Sodom, er hat seinen Neffe wieder zurückgebracht, hat die Gefangenen zurückgeführt und dann wollte der König von Sodom ihnen sicherlich viel geben. Und Abraham wollte es nicht. Er wollte nicht abhängig sein von Menschen. Er wollte da nicht irgendeinen Menschen, der gottlos ist, dass er sich dann nachher erhebt und sagt, ja, ich habe ihm das alles gegeben. Und Psalm 40, Vers 5, glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Dieser Psalm hat mir damals geholfen, auf dem Weg zu bleiben. Ich war in einer schwierigen Situation, mir ging es finanziell nicht gut und ich war gerade frisch im Glauben und wie es mal so ist, man hat nicht so ein festes Fundament. Ich kannte vieles auch nicht, aber da wusste ich schon, wenn ich jetzt mit denen was zusammen mache, dann werde ich nicht korrekt handeln. Aber ich bin ehrlich, das war mir in dem Moment egal, ich brauchte Geld. Und dann habe ich mich an einen Menschen gehangen, der sehr viel Einfluss hatte, ein Top-Geschäftsmann war, der viel Geld verdient hat. Und ich wusste, mit dem mache ich zwei Deals und dann sind meine Geldsorgen weg. Das wusste ich. Und bevor der erste Deal kam, lege ich mich abends hin und der Herr zeigt mir ganz klar, schlag deine Bibel auf. Und ich konnte nicht schlafen. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und könnt ihr dreimal raten, was ich gelesen habe. Psalm 40, Vers 5. Und plötzlich war mir es so, als wenn Jesus zu mir sagt, du hältst dich an diesen in der Lüge festgefahren. Er ist momentan dein Gott. Du glaubst, mit ihm und seinen Betrügereien kommst du raus. Ja, es mag sein, aber was ist der Preis, den du zahlst? Und dann habe ich den gleichen Abend noch angerufen, nachts um 12. Der hat gedacht, dass ich mit mir was passiert ist. Und ich habe gesagt, kannst alles vergessen. Morgen die Geschäfte, nicht eins werden wir machen. Der hat zuerst gedacht, hast du irgendwas eingenommen? Und so, ich sage, nichts eingenommen. Ich werde kein Geschäft mit dir machen. Du kannst mich zu jeder Zeit anrufen, wenn du mit Jesus reden willst. Geschäfte werden wir nicht mehr machen. Es tut mir leid, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich war kein Zeugnis für dich. Ich habe gehandelt wie ein Teufel. Ich habe Schande gebracht über Jesus. Dafür möchte ich mich bei dir aufrichtig entschuldigen. Und danach wusste er gar nichts mehr. Da sagte Christian, ich kann das jetzt gar nicht einordnen. So ist er, musst du auch nicht. Ich habe einfach nur erkannt, dass ich einen ganz großen Fehler gemacht habe. Ja, aber du weißt eigentlich, was wir da für Geld machen können? Ich sage, die ganze Welt könnte voll Geld sein. Weißt du, das, was Jesus mir gegeben hat, das möchte ich nie mehr verlieren. Und tschüss. Und dann haben wir uns getrennt. Und dann hat der Herr mich versorgt auf eine Art und Weise. Würde den Rahmen springen. Da hat der Herr mich so gesegnet. Ja, da hat der Herr mir so Türen geöffnet. Gott lässt sich nie was schenken, nimm das mit, nimm dir diesen Satz mit, Gott lässt sich nie was schenken. Ja, es kann sein, dass du manchmal menschlich der Dumme bist, es kann sein, dass du manchmal selbst glaubst, so Herr Jesus, jetzt hast du dich aber verkalkuliert, jetzt lässt du mich hier im Regen stehen. Du wirst merken, wenn du dich auf seine Wahrheit gründest, dann wird dein Lebensschiff nie untergehen. Du wirst nie ins Bodenlose sinken, wenn Jesus und seine Wahrheit dein Fundament ist. Das geht gar nicht, denn dann lügt Gott, das kann er nicht. Das kann er einfach nicht. Ja? Da hält Gott sein Wort. Ja, und was immer in unserer Macht steht, das sollten wir auch in Ordnung bringen. Ja, als der Zachäus, das war ja auch ein Betrüger, der kommt zum Glauben und dann steht eben halt in Lukas 19, die Verse 8 und 9, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Das war so ein Gebot aus dem zweiten Buch Mose 31, 37 oder 3. Mose 5, 21, 24. Da hat Gott eine Anordnung gegeben, dass man das 5- bis 4-fache zurückgeben soll, wenn man etwas illegal mitgenommen hat, ja, also geklaut hat. So, und hier ist dieser Mann sofort bereit und ordnet auch sein Leben. Und ich kann euch nur sagen, ordnet euer Leben. Wenn du weißt, ich habe etwas hier gemacht, was, ich habe das letztes Mal angesprochen, auch wenn du Schulden oder so hast, ja, ich werde das nie vergessen. Ich habe auch mal Schulden gehabt bei jemandem, bei einem Menschen, mit dem ich sehr gut ausgekommen bin. Und ich wusste dann, mir sind die Schulden irgendwann dann auch zu viel geworden. Ich wusste nicht mehr, wo ich bezahlen sollte. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich dann nicht mehr bei den Menschen gemeldet und habe die Raten, die ich ihnen versprochen habe, nicht gezahlt. Und das habe ich dann so 2-3 Mal gemacht. Und dann hat derjenige zu Recht einen Rechtsanwalt eingeschaltet und dann habe ich einen Brief bekommen und dann habe ich mich erinnert, ach ja, das stimmt, oh Herr, das ist nicht gut. Und dann bin ich dorthin und habe das auch, der Rechtsanwalt war da, der wollte zuerst Gerichtstermin, ich sage, braucht nicht sein, in allen Punkten schuldig, ich unterschreibe das und ich zahle das sofort zurück, ja, in diesen Raten. Waren höhere Raten, habe ich gerade so geschafft und ich bin zu dieser Person hin, ich habe mich entschuldigt, in Beisein vom Rechtsanwalt, das war sehr peinlich für mich, aber ich habe gesagt, ich möchte mich auch bei Ihnen, ich sage Ihnen so, wie es ist, ich bin Christ, und ich habe mich hier fürchterlich verhalten. Es war völlig falsch. Ich möchte mich entschuldigen. Ihre Kosten zahle ich. Und ich bin auch bereit, die Zinsen noch mehr zu zahlen. Ich mache daraus noch 10% mehr. Das können Sie genauso eintragen. Da guckte der Rechtsanwalt die Person an, guckte mich an. Und ich sage, machen Sie es jetzt mal alles so, wie ich das jetzt sage. Und dann habe ich Frieden in meinem Herzen gehabt. Und ich bin dann 2-3 Mal, habe ich bezahlt, und beim 3. Mal kriege ich einen Telefonanruf. Da ruft die Person mich an, du musst unbedingt zu mir kommen. Da habe ich gedacht, Mann, hat jetzt die Bank das Geld nicht überwiesen, weil ich hab zugesagt, wenn ich nicht überweise, dann zahle ich alles auf einmal. Habe ich schon echt Blut geschwitzt. Ja, und dann bin ich dorthin gegangen und die Person war da und die guckte mich an und hat Tränen in den Augen gehabt. Und ich habe gesagt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich nicht rechtzeitig bezahlt? Doch. Aber ich möchte dir was sagen. Ich habe die letzten Nächte nicht gut geschlafen. Und mir geht's finanziell richtig gut. Und mich hat das tief beeindruckt, dass du so ehrlich warst. Und guck mal, was ich mache. Und dann nimmt er den Schuldschein und zerreißt ihn vor meinen Augen. Ja. Und sagt, ist alles, das war keine kleine Summe, ja. Ich sage, das kann ich nicht annehmen. Doch, das musst du annehmen. Ja. Und so kann Gott das auch machen, ja. Also da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Gott hilft, wenn wir Dinge in Ordnung machen. Manchmal können wir es nicht. Manchmal sind Menschen vielleicht auch schon gestorben. Dann können wir beten dafür. Herr, vergib mir, dass ich mich hier falsch verhalten habe. Ja, wenn ich alleine keine Ruhe kriege, kann ich mir auch einen Seelsorger holen. Kann ich sagen, du, ich habe da in meinem Leben mal was getan. Derjenige ist schon tot oder ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Und dann einfach mit jemandem zeugnishaft ins Gebet gehen. Und dann ist auch Ruhe. Dann lässt der Teufel dich auch in Ruhe. Dann kriegst du Freiheit in dein Leben. So habe ich das immer wieder erfahren. Und wir sollen Jesus Christus als unseren Vorbild nehmen. Das ist auch ein wichtiger Ratschlag, auch im Bereich des Geldes. In Matthäus 8, Vers 20, da steht, und ein Schriftgelehrter kam herzu und sprach zu ihm, Lehrer, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Also der Herr Jesus Christus, der hatte noch nicht mal ein Dach über dem Kopf, ja. Wie viel reicher sind wir gegen ihn, ja? Und nie sehe ich ihn murren, ne? Wir müssen uns mal vorstellen, der König aller Könige, der Sohn Gottes, ne? Der ist unterwegs als Wanderprediger und er schläft draußen wie ein Obdachloser. Und er war trotzdem glücklich, ja? Dieses Bild, als ich das erste Mal gelesen habe, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, da habe ich echt geweint. Da habe ich mich so geschämt vor meinen Herrn und habe gesagt, Herr, ich bin ja reicher als du, ich habe ein Haus. Du hast ja noch nicht mal eine Wohnung gehabt. Du hast draußen geschlafen. Das ist mir so groß geworden, was für ein Gott wir haben, ja. Und wie hat Jesus gestrahlt, ja? Wie hat Jesus gestrahlt? Wie die Sonne, völlig glücklich in seinem Vater. Und dann lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, so ist unser Gott, ja. Da können wir Jesus als Vorbild nehmen. Und wir dürfen gerne abgeben. Ja? Lass uns mit dem Geld etwas Gutes tun. Lass uns ganz neu anfangen zu überdenken, wo stehe ich eigentlich mit meinem Geld? Ja? Überleg dir mal, wem kannst du etwas Gutes tun? Ich habe immer auch so ein Geheimnis, ist immer, ich merke in meinem Leben, dort, wenn ich viel für Jesus gebe, ja, dann bin ich frei. Und ich gebe euch auch negative Beispiele. Heute, sehr viele habe ich euch schon gegeben. Ich gebe euch noch eins. Ich wollte den Zehnten geben und dann habe ich eine Rechnung bekommen und die musste ich begleichen. Und jetzt wollte ich nicht, dass mein Konto in Minus geht und habe gesagt, na ja, Herr, ich habe dir schon so oft jetzt den Zehnten gegeben, das eine Mal ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann halte ich den jetzt mal zurück und gebe nur einen anderen Teil, ja? Und dann habe ich einen anderen Teil gegeben und das andere habe ich dann genommen, um die Rechnung zu bezahlen. Und wisst ihr, was passiert ist? 2-3 Tage später ist einmal ein Auto was kaputt gegangen. Das hat fast das Doppelte gekostet wie den Zehnten, ja? Und das war eine Lektion für mich. Da ich sage, Herr, das habe ich einmal nie wieder gemacht. Und da habe ich Buße getan. Ja. Und der Herr lässt sich wirklich nicht schenken. Und zum Schluss möchte ich schließen mit Sprüche 18, Verse 7 bis 9. Das ist so etwas, so ein Gebet, was uns, gerade auch wenn wir Reichtum haben oder ums Geld geht, ist so wichtig, was da steht. Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Und jetzt hört mal dieses Gebet. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an den Namen meines Gottes. Das möge der Herr in dein und in mein und in unserem Leben schenken. Amen.